Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Und zum Thema jüdische Logen in Mannheim und in Frankfurt. Ich freue mich über die heutigen Experten hier im Studio des Bermudafunk vom Archivum, Andrea Schenk und dazu der Vorsitzende der Frankfurter Loge B'nai Brit, Schönstedt, Frank Hoffmann. Es geht also um Logen oder auch um Orden, und zwar um jüdische. Und es gibt doch sicher einen Anlass dazu, Herr Schenk, oder?
Der Anlass ist tatsächlich, dass wir eine Ausstellung zeigen werden, und zwar am 14. Mai wird die bei uns im Archivum eröffnet. Und es war Ralf Hoffmann, der sich an uns gewandt hat, gefragt hat, ob wir Interesse haben, diese Ausstellung zu übernehmen. Und wir haben dann gleich gesagt, auf jeden Fall, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir in Mannheim bisher kaum beachtet hatten. Es geht ja hier unter anderem um die Mannheimer August-Lamay-Loge.
Ja, vielen Dank. Klären wir vielleicht zuerst mal den Begriff Loge. Als ich das Thema hörte, es geht um Logen, da kamen zuerst mal so Bilder in meinen Kopf über Männerbünde und so geheimnisumwittert und mit merkwürdigen, streng geheimen Ritualen und irgendwie aus der Zeit gefallen auch. Und dann kam mir der Begriff Freimaurerloge in den Kopf, weil das gibt's ja heute auch noch häufig. Was sind Logen jetzt eigentlich vom Begriff her? Sind das Orden, christlich, oder sind das eher Clubs wie Lions Club, oder was sind Logen? Ja, vielleicht erklären Sie uns das mal, Herr Hoffmann.
Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die wichtige Frage. Ich verstehe, habe vollkommenes Verständnis dafür, dass Ihnen das alles ein bisschen merkwürdig vorkommt, aber es ist überhaupt kein Grund dazu. Also wir sind keine Freimaurerlogen und wollen auch gar keine sein, sondern wir haben klare Statuten, die sind immer, wenn die gegründet werden, sind im Einklang mit dem Gesetz, also mit dem Gesetz des Landes. Wir sind auch ein eingetragener Verein. Also wir heißen richtig B'nai Brit Frankfurt Schönstedt Loge e.V. Und das kommt, nur damit Sie das auch verstehen, wenn ich das kurz ausholen darf, es ist die einzige jüdische Loge überhaupt. Es gibt keine zweite. Es gab tatsächlich Brüder, vor vielen Jahren oder auch heute noch, die von sich aus Mitglieder einer Freimaurerloge sind, aber gemäß den Statuten des Ordens B'nai Brit, das ist der Großorden, müssen Mitglieder der Loge jüdisch sein, dürfen nur jüdisch sein. Das heißt also, wir können auch leider keine Ehepartner, die nicht jüdisch sind, aufnehmen. Das ist leider nicht möglich. Und aber um die Struktur Ihnen noch mal kurz zu erzählen, die
noch mal ganz zu Begriff Loge, egal ob jetzt jüdische Loge oder Freimaurerloge, was bedeutet Loge? Ist das ein Orden oder ist das ein Club?
Es ist definitiv kein Club, weil im Gegenteil, es ist alles ein Club, können Sie ja sein in der Disco, in einem Trainingsverein, im Fitnessclub, da können Sie jederzeit austreten. Das ist nicht möglich in einer Loge. Das haben aber alle Logen gleich. Das heißt also, du kannst dich auch jetzt von sich aus nicht bewerben, sondern eigentlich kommt man auf die Leute zu, weil, ob das die Freimaurerlogen sind oder die Odd Fellows oder der B'nai Brit, wir haben ja Ziele. Und diese Ziele, die Säulen, sagen wir immer, und die berufen sich auf drei Säulen, beruft sich das. Das ist einmal die Wohltätigkeit, also sozial aktiv zu sein, karitativ zu sein, die Armen und Schwachen, Bedürftige zu unterstützen. Und dann geht es in anderem um die Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit und die Eintracht. Und das sind solche Sachen, die die Menschen auch zusammenhalten. Aber Sie haben recht, es ist oft so, dass die Leute das nicht zur Schau stellen. Weil diese Aufgaben nehmen die Leute sehr, sehr ernst und sind ihnen auch schon heilig im gewissen Sinne. Und sie tun halt Gutes, nicht für sich, sondern für die anderen.
Und das ist bei den Freimaurern auch.
Das ist auch, gilt eigentlich auch bei den Freimaurern so.
Ja, denn die waren ja früher richtig so fortschrittlich, so Freimaurer. Gibt's ja, Goethe war mal Freimaurer,
ja,
oder?
Ich würde sagen,
Allende war auch Freimaurer.
Ja. Es ist in Amerika ist das auch eine wichtige Sache. Wir sind ja eine jüdische Loge.
Genau.
Das steht ja auch im Vordergrund. Und der Zusammenhalt und auch die Erziehung spielt ja eine große Rolle, weil Sie müssen wissen, dass viele Juden in den Ländern, in denen sie gewohnt haben, assimiliert. Und gerade auch in der Zeit, wo die Loge gegründet wurde, kam ja die Emanzipation, die Demokratie kam in den Vordergrund. Und Juden hatten ja oft, waren ja gar nicht gleichberechtigt. Das heißt, Juden, die Freimaurerei ist auch in gewisser Weise spirituell. Dafür haben die jüdischen Menschen keine Zeit, weil sie immer schon auch mit Antisemitismus sich beschäftigt hatten. Und der Grund, das möchte ich Ihnen nochmal herausstellen, sagen, warum es überhaupt eine jüdische Loge, dann rein jüdische Loge gegründet wurde, ist, weil man halt auch Freimaurerbrüder aus gemischten, also konfessionell gemischten Logen, gerade bei den Freimaurern ausgeschlossen wurden. Und aus dem Grunde wollte man auch eine rein jüdische Loge haben.
Ach, ist ja interessant. So geheimnisumwittert ist die jetzt nicht.
Ich habe die Frankfurter Loge als sehr offen erlebt und sehr gastfreundlich. Ich wurde ja schon sehr früh am Beginn unserer Zusammenarbeit wurde ich eingeladen, die Loge kennenzulernen. Und ich hatte die Ehre, dann auch bei einem Hanukkah-Abend dabei zu sein. Und das war für mich auch ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Also wir sind da sehr, sehr offen. Wir gehen da ganz offen mit um. Und auch gerade mit den, das ist, wie gesagt, das ist so, dass die das nicht in Vordergrund stellen. Die Leute sind, muss ich auch sagen, das geht auch jetzt nicht darum, dass wir jetzt nur die absolute Eliten da haben müssen oder die Wohlhabendsten, sondern es müssen halt, wir hatten auch berühmte, in Frankfurt hatten wir Leute wie Dr. Franz Rosenzweig, der Gründer des Frankfurter Lehrhaus, oder Leute wie Martin Buber oder andere, viele führende Leute aus allen möglichen Ärzte, Juristen, Wissenschaftler, Bankiers, Kaufleute, die sich aber dazu verschrieben haben, Gutes zu tun, und sie wollten sich auch engagieren für das Land, für die Stadt, in dem sie wohnten.
Also zusammenfassend, es gibt Logen, die sind aber jetzt keine Clubs, nicht in dem Sinn, sondern es sind Vereinigungen, die ein Ziel haben, meistens mildtätig, wohltätig oder auch kulturell. Richtig. Und die jüdischen Logen haben ganz eigene Ziele und auch Aufgaben sich gestellt. Und sind jetzt extra nicht mit den Freimaurern unter einem Dach.
Überhaupt nicht.
Ja. Nein, überhaupt nicht. Und wo haben die sich denn gegründet?
Gegründet wurden sie 1843 in New York. Und zwar, das war so die Zeit, als viele Menschen ausgewandert sind, um nach Amerika zu gehen. Und gerade danach, 48, 49, haben wir viele, auch deutsche Juden, haben sich entschieden, nach Amerika zu gehen, weil sie auch fürchteten, dass sie möglicherweise verfolgt und erschossen werden. Ja.
Da gab es ja auch tatsächlich, in der Zeit gab es ja Pogrome gegen Juden.
Natürlich.
Das war ja in den 1840er Jahren, das ist wenig bekannt. Genau. Das gab es tatsächlich auf dem Land, Übergriffe gegen Juden. Ja. Und das hat natürlich auch nur zu einer Welle von Flucht geführt.
Aber nochmal zurückzukommen, die Leute, das muss man schon sagen, die dann die Loge in Amerika gegründet hatten, das waren hauptsächlich deutsche Auswanderer. Die von Deutschland nach Amerika kamen. Und die waren teilweise auch schon Mitglieder, entweder bei den Freimaurern selber oder bei den Odd Fellows, mit denen wir sehr viel gemein haben. Und die haben sich dann zusammengefunden, um die rein jüdische Loge zu gründen.
Ich glaube, wir machen jetzt mal einen Sprung. USA gegründet, 1843.
Von deutschen Juden.
Ja. Und wie kam es dann nach Deutschland?
Also die erste Loge wurde gegründet 1882 in Berlin. Und hieß Reichsloge. In Berlin gab es dann insgesamt später 9 Nebit-Logen, weil so viele jüdische Menschen diese Ideen gut fanden und da Mitglieder wurden. 3 Jahre später, nach der Gründung der ersten Loge, der Reichsloge, gründete sich der Orden des Distrikts, also der Hauptsitz. Sie müssen sich so vorstellen, das ist wie so eine Pyramide. Ja? Oben haben sie Neighbors International, mit Sitz in New York. Heute sitzen sie in Washington. Und dann ging das über. Diese Idee erfand Riesenzulauf. In der Spitze gab es mal bis zu 500.000 Mitgliedern. Und das zog sich dann von USA über Kanada, Süd- und Mittelamerika, dann ganz Europa und bis auch Palästina. Und es gibt heute noch in Israel 93 Logen.
Und der Name wurde auch in New York erfunden. Also Bnei Brit.
Bnei Brit, genau.
Die Söhne des Bundes.
Das heißt, die Söhne des Bundes. Und das ist so, die ganzen Logen im Ausland, die wurde ein eigener Distrikt und haben dann auch eine Nummer bekommen. Der deutsche Distrikt wurde zum 8. deutschen Distrikt und hatte in seiner Hochphase bis zu der Schließung der Enteignung im April 37 103 Logen in ganz Deutschland.
Also ist eine ganze Menge. Wie ging es denn jetzt in Mannheim voran?
Ja.
Und in Frankfurt, wann wurde es da gegründet?
Frankfurt, das würdest du am besten beantworten. Dann sage ich noch mal was zu Mannheim.
Genau. Also in Frankfurt war das so, dass also gegründet wurde die Loge am 8. Januar 1888.
Und also 40 Jahre später.
Ja.
Dann gehen wir doch mal nach Mannheim. Herr Schenk, wie war das denn in Mannheim? War Mannheim später dran?
Mannheim war später dran. Die Gründung war am 15. März 1896. Und an der Gründung hat wesentlichen Anteil die Frankfurter Loge gehabt. Die haben sich dafür eingesetzt, dass in Mannheim auch eine Loge gegründet wird, haben auch die Organisationsform etc. unterstützt. Alles, was man eben, um so eine Loge einrichten zu können, braucht. Da kam das Know-how aus Frankfurt. Die Heidelberger hatten auch schon eine Loge. Die haben die Gründung in Mannheim ebenfalls unterstützt. Genau. Und es gab eine große Gründungsfeier am 15. März 1896. Das sind Delegationen aus Frankfurt, Heidelberg, Köln, Wiesbaden, aus dem ganzen Deutschen Reich nach Mannheim gekommen, aus Berlin natürlich auch. Es wurden auch Dankes- oder Grußworte verlesen von Logen, die nicht kommen konnten. Und es war ein großer feierlicher Akt, der beschrieben ist auch in den Veröffentlichungen der Loge.
Wo
gefeiert wurde, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, das weiß ich nicht. Damals hatte die Loge noch kein eigenes Gebäude. Sie hat das Logengebäude dann 2 Jahre später eröffnet im Quadrat C412 ist das, glaube ich, gewesen. Genau, da muss ich noch mal gerade.
Ist das da in der Nähe vom
In der Nähe vom Reichs-Engelhorn-Museum. Genau, also das Logenhaus in C412 wurde es eröffnet. Ein ganz schönes zweigeschossiges Gebäude. Im Erdgeschoss wurde das Logenrestaurant eingerichtet. Da hat man sich getroffen zum gemütlichen und geselligen Beisammensein, konnte dann auch essen, koscher essen natürlich. Es gab im ersten Obergeschoss den großen Versammlungssaal und einen sogenannten Logentempel.
Genau.
Und in dem Tempel, da wurden dann, das erzählst du vielleicht, Ralf, was eigentlich in so einem Logentempel dann stattfindet.
Ja, vielleicht kurz noch, was macht man im Tempel? Beten, oder?
Nein, das heißt, heute sagt man das nicht mehr.
Ah, ja.
Also wenn ich noch was kurz erwähnen darf, weil Andreas über die Gründung, das ist so, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist also, Sie brauchen, um eine Loge zu gründen, müssen Sie mindestens 25 Mitglieder sein.
Mhm.
Und dann müssen Sie sich auch einen Vorstand wählen. Und die Vorstände in den Logen nennen sich Beamte. Das heißt, wir das heißt ja klar, weil jeder hat ja eine besondere Aufgabe, ja.
Sie aber denken, untereinander nennt man sich Brüder.
Untereinander nennt man sich Brüder und jetzt, wir sind ja gemischt, Gott sei Dank. Das heißt, wir nennen uns alle Brüder und Schwestern. Und dann unterscheiden wir, und das ist das, was Sie mit der Tempelarbeit ansprachen, das ist so, es gibt geschlossene und offene Logen, ja. Also die Freimaurer sprechen darüber nicht. Die geschlossene Loge heißt, das ist nur für Schwestern und Brüder. Eine offene Loge ist, wenn wir jetzt irgendwelche Veranstaltungen machen, klassisches Konzert oder Vorträge, die sind dann halt offen. Deswegen haben wir auch einen großen Freundeskreis. Und in den geschlossenen Logen, die müssen ein paar Mal im Jahr stattfinden, dann führt halt der Präsident durch diese, da gibt es schon verschiedene Rituale, die man da befolgt. Früher waren die relativ streng, heute sind sie nicht mehr so streng. Aber jeder, der in die Loge Eintritt finden möchte, muss sich das zumindest damit konfrontiert und muss das lernen.
Das Was ist Ritual?
Da eröffnet der Präsident die Loge mit diesem Logenhammer und spricht dann die Worte, die man sprechen muss. Und dann müssen die Leute aufstehen. Und bei uns ist das so, es ist kein Geheimnis, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel, man zieht sich ja schon eigentlich besser an, und wir tragen immer die 3 Finger so am Jackett. Das heißt, die 3 Finger stehen für die 3 Säulen der Loge, damit die Brüder und Schwestern das nicht vergessen, nämlich Wohltätigkeit, brüderliche und schwesterliche Liebe und Eintracht.
Ja. Das sind die Rituale so.
Das ist zum Beispiel ein Ritual. Ja. Aber auch das ist unter uns jetzt. Ja, das ist nicht so leicht heute bei den jüngeren Leuten, das durchzusetzen. Und es ist auch so, Sie müssen wissen, dass es laut den Statuten gibt es auch eine Anwesenheitspflicht. Ja, also bei geschlossenen Logen werden die Schwestern und Brüder gehalten, eigentlich teilzunehmen. Es ist natürlich so, dass sie das auch nicht immer so tun heutzutage. Und es gibt ja heute auch, muss ich Ihnen sagen, nur noch 4 Logen in Deutschland, weil Das ist halt schwierig, jemanden dazu zu bewegen, heute gerade mit dem Umfeld. Mit dem,
also so vier jüdische Logen?
Ja, vier.
Weil andere Logen gibt es ja noch viele.
Ja, aber das ist, es gibt nur einen einzigen jüdischen Orden, der, wo nur die Mitglieder jüdisch sein müssen. Und der heißt Bnei Brit. Einen zweiten hat es so nie gegeben.
Jetzt gehen wir mal wieder rüber nach Mannheim.
Ich würde gerne dazu tatsächlich noch was sagen, nämlich zu dem Logenhaus. Das war ja wirklich ein wichtiges kulturelles Zentrum auch. Das muss man auch sich vergegenwärtigen. Richtig. Dort fanden regelmäßig Veranstaltungen statt, Bildungsveranstaltungen, Vorträge über jüdisches Leben, aber auch über andere Themen. Es gab aber auch gesellige Abende. Da konnte auch jeder hin, da wurden auch, also auch die Vorträge waren für jeder Mann und jede Frau öffentlich. Die wurden angekündigt in den Zeitschriften, in der Neuen Mannheimer Zeitung damals. Das war also wirklich eine öffentliche Einrichtung, die sehr viel angeboten hat an verschiedenen Veranstaltungen.
Jetzt vielleicht auch nochmal kurz zu dem Namen Lamai-Loge. Lamai war ja eigentlich kein Jude.
Das ist tatsächlich total interessant und das zeigt auch, wie offen die jüdischen Logen sind, weil sie wollen sich ja tatsächlich nicht von der Gesellschaft abgrenzen, sondern sie wollen Teil der Gesellschaft sein. Und sie haben mit dem Namen August Lamai Loge einen badischen Politiker gewürdigt, ein badischer Politiker, der sich für die Emanzipation der Juden eingesetzt hat, für die Gleichstellung der Juden. Er hat als Innenminister, badischer Innenminister, 1862 eine Gesetzesreform durchgebracht, die den Juden Gleichberechtigung gewährt hat. Gleichberechtigung heißt, dass sie wählen durften jetzt, dass sie höhere Schulen besuchen durften, Universitäten besuchen, dass sie die vollen Rechte von Bürgern und Bürgerinnen des genießen konnten.
Mit dem August Lamai, das ist wirklich eine außergewöhnliche Geschichte, dass man eine Loge benannt hat nach einem Nicht-Juden. Und er hat ja wirklich sich enorm eingesetzt für was Dr. Schenk schon erzählt hat, dass am 13. August, das habe ich mir extra gemerkt, 1862, er das Gesetz durchgebracht hatte, dass Juden gleichberechtigt waren. Und das war wirklich was ganz Besonderes. Und das galt ja nur hier. Und das war ja nicht in anderen damaligen Ländern so. Und das ist wirklich was Herausragendes und was ganz Besonderes, dass man eine Loge benannt hat nach einem nicht-jüdischen Menschen.
Waren wichtige Menschen aus Mannheim direkt dabei, aus der jüdischen Gemeinde? Waren das?
Ja, da waren sehr wichtige Personen, die nicht nur für die Gemeinde, für die jüdische Gemeinde wichtig waren, sondern für die gesamte Stadtgesellschaft, die wirklich Wichtiges geleistet haben, auch im Bereich Wohltätigkeit in anderen nicht-jüdischen Organisationen. Es ist hier zu nennen zum Beispiel der Julius Bensheimer, der war zeitweise Präsident der Loge, ein Mannheimer, Sohn eines Buchhändlers, der selber dann in dieses Geschäft des Buchhandels und Verlegers eingestiegen ist. Und er hat hier in Mannheim eine bedeutende Druckerei und einen bedeutenden Verlag geleitet. Und dort wurde unter anderem die Badische Landeszeitung gedruckt. Oder wir haben den Julius Moses, einen Arzt und Pädagogen, der hat sich verdient gemacht, um die wissenschaftliche Erforschung von jüdischem Leben. Er hat zum Beispiel eine Studie in Auftrag gegeben und die teilweise auch selber durchgeführt. Da ging es um die sogenannten Landjuden. Wie leben Juden auf dem Land und wie ist die Migration von jungen Juden in die Großstädte? Mit welchem Problem haben diese jungen Juden, die hier vielleicht eine neue Existenz aufbauen wollen, zu kämpfen? Und er hat da wichtige Erkenntnisse zutage gebracht, die dann wieder eingesetzt wurden für die wohltätige Arbeit der Loge, dass man auch Gesundheitspflege gestärkt hat. Und
das
so
war
weiter.
Ja gerade auch in der Zeit der Industrialisierung, ne, wo Mannheim ja so wuchs, unglaublich wuchs. Und da kamen halt auch viele jüdische Menschen her und haben mitgeholfen sozusagen hier.
Haben hier ihr Glück versucht und da kam ja tatsächlich, wie du gesagt hast, dieses Gesetz von 1862 entgegen, weil Juden jetzt auch die Möglichkeit hatten, sich niederzulassen, eigene Gewerbe zu gründen. Das gab es vorher so auch nicht.
Ich wollte nur mal fragen, da gab es doch dieses tolle Kaufhaus am Paradeplatz, Ronka, der war doch auch Jude, war der auch in der Loge?
Er und seine Frau, die sind ja Frankfurter und die waren große, wichtige Mitglieder in der Frankfurter Loge.
Ach, wieder,
und natürlich und haben sich da auch hier natürlich überall eingesetzt. Aber ich möchte, es ist die Liste der Menschen, die Herausragendes geleistet haben für alle Logen in Deutschland, sind alle riesig lang. Das sind alles herausragende Persönlichkeiten. Die Familie Ladenburg, gerade Seligmann Ladenburg und auch seine Brüder und auch die Nachfahren von denen, auch die Frauen, haben einen ganz wichtigen Beitrag geleistet für die Loge, das Logenleben. Aber die Bankerfamilie Ladenburg waren Mitbegründer und haben mitfinanziert die Gründung bei dem Südzucker AG und auch bei BASF. Und als die Gründungsdokumente unterschrieben wurden zur Gründung von BASF, fand das statt in der Villa von Seligmann Ladenburg. Ich will nur erzählen, was das für herausragende Persönlichkeiten waren. Und dann möchte ich noch sprechen über einen Rabbiner, der leider in sehr jungen Jahren verstorben ist. Ich glaube, er wurde 39. Das ist der Präger, Rabbiner Präger. Und zwar war der ein Vorreiter des reformierten Judentums. Und der hat dann damals müssen Sie wissen, waren die älteren Menschen, waren ja alle von der Orthodoxie geprägt. Orthodox heißt, dass die Frauen woanders gesessen haben und so weiter. Er hat das unheimlich stark forciert und hat dann auch die Älteren von der Gemeinde dazu bewegen können, das mit zu unterstützen.
Die Orthodoxie oder das Gegenteil?
Das Gegenteil, des Reformjudentums. Mhm. Also ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Sie müssen sich vorstellen, und wurde 1937 ja schon wieder kaputt in Deutschland. Dann ist es ja noch anders. Die erste Loge wurde 1882 in Berlin gegründet. Das heißt, innerhalb von wenigen Jahren haben die in kürzester Zeit Gigantisches geleistet. Und Leo, deswegen gab es auch nur von diesem Distrikt, 8. Distrikt, gab es insgesamt nur 4 Großpräsidenten. Und keiner war so lang Großpräsident wie der selige Rabbiner Dr. Leo Beck, nämlich von 24 bis 37.
Ja. Männerbünde sind es eigentlich am Anfang. Die Frage steht im Raum, warum durften da keine Frauen mitmachen?
Das ist noch historisch bedingt aus dieser uralten Zeit.
Und wann öffneten sich dann die Logen?
Das im Rahmen der Emanzipation. Das kam dann tatsächlich so, dass die Frauen natürlich auch nicht ruhig gesessen haben, sondern man hat das auch dann von der Distriktloge unterstützt, dass es diese Schwestervereinigungen gab.
Und gab es das auch in Mannheim? Wurde in Mannheim eine Schwester?
Wir müssen sagen, um das nochmal zeitlich einzuordnen, dass es in den 1890er Jahren gab es die ersten Schwesternvereinigungen.
Richtig.
In den USA, dann auch in Deutschland und in Mannheim war man auch sehr, sehr fortschrittlich, hat eben quasi schon mit der Gründung der August-Lamay-Loge 1896 dann auch gleich eine Frauenvereinigung gegründet.
Also zeitgleich?
Zeitgleich. Und diese Frauenvereinigung, die war quasi angegliedert an die August-Lamay-Loge und gegründet wurde die Frauenvereinigung von einer ganz bedeutenden und wichtigen Mannheimer Person, nämlich von Alice Bensheimer. Die wurde jetzt auch vor kurzem gewürdigt. Der neue Saal im Rosengarten trägt den Namen von Alice Bensheimer. Und da wurde eine Frau gewürdigt, die wirklich Enormes geleistet hat. Die war übrigens verheiratet mit dem Synagogenrat und auch Logenpräsidenten Julius Bensheimer, hat aber ganz eigene Dinge unabhängig von ihm entwickelt und gemacht. Sie hat sich in der sozialen Fürsorge eingesetzt. Sie hat sich für bessere Bildung von Frauen eingesetzt. Und sie ist gewissermaßen über ihre Arbeit für diesen Mannheimer Schwesternbund, wie das damals hieß, ist sie zu einer Aktivistin der Emanzipation geworden, kann man sagen.
So Frauenrechtlerin.
Ja, eine Frauenrechtlerin, die vernetzt war deutschlandweit, die auch in den wichtigen großen Organisationen, die sich für Frauenrechte eingesetzt haben, vertreten war und da wichtige Rolle gespielt hat, immer. Also sie hat in unheimlich vielen Bereichen hat sie ihre Spuren hinterlassen.
Gibt es ein Beispiel, was man so sagen kann? Kindergarten oder ich weiß nicht, was
da gerade... Ja, also da gibt es gerade die soziale Frauenschule, die sie gemeinsam mit einer ihrer besten Freundinnen, kann man sagen, mit der Jüli Bassermann gegründet hat.
Ach, vom Bassermann-Haus.
Ja.
Ist ja auch da, wo unser Musikmuseum drin ist, ne?
Ja,
Musik
genau.
Und C4.
Genau, ja. Genau, da gibt es, da sieht man, wie nahe das eigentlich alles ist. So. Diese soziale Frauenschule, die war, diente der Ausbildung für Frauen, die in sozialen Berufen tätig sind. Einfach eine fundierte Ausbildung, die dort gegeben wurde.
Also Sozialarbeiterin?
Ja, und es ist sehr stark
verbunden. Oder mehr Krankenschwester.
Mehr Krankenschwester, Pflegerin, Kindergärtnerin, so alles in dem Bereich. Und das ist sehr stark verknüpft mit dem Fröbel-Seminar, das wir ja bis heute noch in Mannheim auf dem Lindenhof haben.
Ja, klasse. Ja, also. Ja.
Aber darf ich Ihnen kurz noch was erzählen dazu? Diese Schwestervereinigungen waren ja in ganz Deutschland, haben zusammengearbeitet. Und es gab ja die hatten sogar eine eigene Zeitschrift. Wenn Sie zum Beispiel mal in das E-Buch reingehen von der Frankfurt-Loge, die Autorin heißt Dr. Birgit Seemann. Und die hat dann das größte Kapitel, das sie gewidmet hat, dem Buch, war gerade auch der Frauenbewegung, weil was die dort geleistet haben, ist phänomenal. Es waren auch viele dabei, die gar nicht mal verheiratet waren, sondern die schon sehr stark selbstbewusst waren, die eine enorme Energie entwickelten. Wirklich bewundernswert, was diese Damen da geleistet haben. Und ich muss sagen, dass der Orden Nebrit insgesamt so vieles geleistet hat, ist, denke ich, hauptsächlich auch auf den Frauenbund, also die Schwestervereinigung geht es zurück. Die wollten gar nicht das so machen wie die Männer. Mit diesem ganzen Theater da im Bomborium.
Ja, das wollte ich noch fragen, warum sind die nicht integriert worden?
Naja, die durften ja damals nicht. Ich muss Ihnen sagen, ich habe Ihnen gerade erzählt, dass unsere Loge 1961 in Frankfurt neu gegründet wurde. Und 1972 hat man sich dann dazu entschieden, das aufzugeben und das zu vermischen. Und meine selige Mutter, die ist Ruth Hofmann, die wurde dann die erste Vizepräsidentin der gemischten Loge. Und ich muss Ihnen aber sagen, am Anfang haben die sich auch damit schwer getan, weil die immer gewohnt waren, das selber zu machen.
Jetzt mal ganz kurz noch, wir haben jetzt über die Frauen gesprochen, aber die Männer, die hatten ja eigentlich auch Soziales und Wohltätigkeit und Brüderlichkeit und so weiter auf dem Zettel stehen.
Richtig.
Und wie war das zum Beispiel in Mannheim? Was haben die gemacht? Gibt es da irgendwelche, ich weiß zum Beispiel, es gibt eine Kahnbücherei, es gibt ein Herschelbad, waren das auch Logenmitglieder?
Bernhard Herschel habe ich nicht als Logenbruder entdeckt. Also die Forschungen von Edgar Bönisch, diese liegen ja all dem zugrunde, was wir heute auch erzählen. Edgar Bönisch hat nachgeforscht, wer waren die Mitglieder. Er hat im Lauf der Jahre, in denen die Loge existiert hat, über 300 Mitglieder gefunden, männliche Mitglieder. Bei den Frauen ist die Überlieferung leider nicht so gut, aber man kann davon ausgehen, dass es rund 220 bis 240 weibliche Mitglieder gab. In diesen Listen taucht der Name Bernhard Herschel halt leider nicht auf. Mhm. Also dafür aber
er
viele andere.
Er war zwar Jude, aber wahrscheinlich nicht in der Loge und war trotzdem ohne Loge zu sein, ohne Logenmitglied zu sein, auch mildtätig oder. Das ist überhaupt meine Frage. Warum braucht man eigentlich eine Loge? Nur ganz kurz vielleicht, weil eigentlich haben die jüdischen Gemeinden ja auch den Auftrag gehabt, Gutes zu tun, sozial zu sein und so weiter. Warum musste man dann eine Loge haben noch?
In der jüdischen Gemeinde, da ist es natürlich sehr stark vom Glauben geprägt. Und ich glaube, dass jemand, der vielleicht sich als Jude identifiziert, dieses jüdische Selbstbewusstsein hat, aber vielleicht nicht so ausgeprägt religiös ist, der fühlt sich natürlich in der Loge besser aufgehoben.
Okay.
Und auch wenn wir jetzt nochmal auf die Frauen zu sprechen kommen, in der Loge haben die Frauen also eben nochmal andere Möglichkeiten, also aktiv tätig zu sein, was zu machen, anders als in der jüdischen Gemeinde.
Ganz kurz mal in Frankfurt, die haben ja eine sehr lange Liste auch, ich habe das gesehen, wo habe ich denn das gesehen? Auf jeden Fall, wie sah das denn aus in Frankfurt? Was haben die an wohltätigen Dingen gemacht, jetzt die Männer auch? Also gab es da...
Das kann ich Ihnen sagen, die Frauen haben oft die Arbeit gemacht und die Männer haben das alles finanziert. Das kostet dir alles Geld. Das Logenheim, Andreas hat ja gerade über das Logenheim in Mannheim gesprochen. Bei uns war das in der Eschersheimer Landstraße 25, 27, 29. Das heißt, man hat über die Jahre hinweg drei Grundstücke gekauft, dann Riesenimmobilien da drauf gestellt und man hat ganz viele Sachen finanziert. Es gab ja das Siechenhaus, das Waisenhaus.
Also Siechenhaus ist für Sterbende.
Für Sterbende. Dann gab es Waisenhäuser, dann gab es für Erholungsheime.
Ganz kurz noch zu Mannheim, was ist da?
Speziell in Mannheim wurde zum Beispiel auch eine jüdische Stellenvermittlung betrieben. Das heißt, in den Zeiten der Arbeitslosigkeit, da wurden Stellenangebote im Logenhaus offeriert. Da konnte man sich dann melden, wenn man eine Stelle haben wollte. Es gab Vermittlungsangebote. Da waren natürlich auch die Industriellen wieder ganz wichtig, die ihre Arbeitskräfte gesucht haben. Und es gab ein israelitisches Krankenhaus. Es wurde auch die Ausbildung der Krankenschwestern unterstützt.
Die haben auch sehr viel gemacht für junge Frauen, die zum Beispiel plötzlich schwanger geworden sind, die ein uneheliches Kind hatten oder so. Das war auch ein zentraler Punkt. Und sie haben auch wirklich viel Fokus gelegt, auch die Unterstützung von jungen Menschen in die aufzunehmen, die unterstützen und zu fördern. Also das wollte ich noch zu erwähnen.
Ja, das ist wichtig. Ja, das und ist jetzt wichtig. Gucken wir doch mal, wie war das? Dann kam der Erste Weltkrieg.
Genau.
Das hat ja dann ganz schön auch Spuren hinterlassen. Wie haben sich denn da die Logen verhalten?
Die Präsidenten, auch die Rabbiner, Sie müssen wissen, die waren ja alle teilweise Deutsch, da geht's ja gar nicht. Das ist für unser heutiges Verhältnis gar nicht nachzuvollziehen, wie die dann zu den Leuten, den Jungs gesprochen haben, die in das Feld gezogen sind. Die haben sich auch freiwillig gemeldet. Und da hast du ja wirklich vorrangige Reden von Rabbinern und von Logenpräsidenten. Also wir in Frankfurt zum Beispiel haben eine ganze Reihe Leute, die im Ersten Weltkrieg das erste und zweite, Eiserne Kreuz. Und das waren ja sehr viele jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg. Die Logen haben dann auch teilweise ihre Gebäude als Krankenhäuser zur Verfügung gestellt und haben dann natürlich hauptsächlich auch viele jüdische, aber auch viele nicht-jüdische Soldaten aufgenommen. Und dann gab es auch diese Lazarettzüge. Zwei große Lazarettzüge. Einer wurde finanziert von allen Logen. Der fuhr dann im Namen des Distrikts. Und die Frankfurt-Loge hat auch einen eigenen Lazarettzug finanziert. Und zwar bestand der aus vielen Waggons, war glaube ich 300 Meter lang. Und die hatten natürlich dann hatten auch jüdische Ärzte, jüdische Krankenschwestern. Da gab es einen OP-Saal. Und das muss ich auch noch betonen, es wurden auch viele Rabbiner eingezogen. Rabbiner als Feldrabbiner. Daran sehen Sie, wie die deutschen Juden Teil ihrer Teil der Gesellschaft sein wollen. Und das hat natürlich dann, als der Krieg nicht so lief, wie sie sich erhofft haben, dann zu der Judenzählung geführt. Und das wurde dann dramatisch.
War wieder ein wachsender Antisemitismus im Lauf des Ersten Weltkriegs.
Hat man eine Judenzählung schon gemacht.
Ja, da wurde eben Juden vorgeworfen, sie wären nicht patriotisch genug. Das Gegenteil war ja der Fall. Genau. Man konnte das ja auch dann nachweisen, dass sich sehr viele Juden freiwillig gemeldet hatten. Aber das war eben immer dieser permanente Antisemitismus, der mal mehr und mal stärker rauskam. Genau. Ergänzend würde ich noch gern sagen, dass in vielen Städten auch die Kriegsküchen für die ausgehungerte Bevölkerung von jüdischen Vereinigungen und eben auch von den Logen betrieben wurden.
Auch in Mannheim?
In Mannheim auch, genau. Wir hatten ja hier ganz in der Nähe am alten Messplatz hatten wir auch eine Kriegsküche und da war zum Beispiel auch die Alice Bensheimer war da sehr aktiv gewesen.
Jetzt also, dann kam die Judenzählung, dann war der Krieg vorbei.
Das Geld war ja nichts mehr wert und es war alles kaputt, die Geschäfte gingen nicht mehr und die hatten ganz große, riesengroße Probleme, ihren sozialen Engagement weiterzumachen. Also viele Leute hatten ja nichts mehr und es wäre beinahe, also finanziell war die Lage insgesamt eine Katastrophe. Dann kam der aufkommende Antisemitismus und da ging es ja auch wirklich auch um jüdische Menschen wieder aufzufangen, auch gerade jüngere Leute. Also die hatten sehr, sehr, sehr schlimme, große Probleme, was das anbelangt. Diese Geschichte, Frau Lennertz, ist eine sehr traurige Geschichte, weil wenn Sie überlegen, wie viele Jungs gedient haben und sich eingesetzt haben im Ersten Weltkrieg und was und wie sie dann in der kürzester Zeit, innerhalb von 18 bis 33, ja, und es fing ja schon vorher an, also man redet immer von 33, aber dieser ganz üble Antisemitismus fing ja lange vor dem Machtergreifung der Nazis an und schon lange, lange, lange von dieser Reichskristallnacht. Das wurde dann ein ganz großes, schlimmes Problem Und da haben die, für die Juden, jüdischen Menschen, das können wir uns gar nicht heute nachempfinden, was die da durchgemacht haben müssen.
Und die Logen konnten also nicht mehr so viel tun, weil sie selber verarmt waren sozusagen.
Richtig, natürlich.
War in Mannheim auch so.
War in Mannheim auch so und deshalb war auch die Mannheimer Loge gezwungen, ihr Gebäude am heutigen Toulonplatz, dieses Gebäude zu veräußern, zu verkaufen. Und zwar wurde es an zwei Brüder verkauft, die im Hotelgewerbe tätig waren, zwei jüdische Brüder, die dann dieses Gebäude weiter betrieben haben.
Also Logenmitglieder.
Die waren keine Logenmitglieder, sondern die kamen aus Bad Tölz irgendwie nach Mannheim. Also da gab es einfach Geschäftsbeziehungen, die das dann übernommen haben, haben das Restaurant weiter betrieben, neu eröffnet und haben die Logenräume vermietet an die August-Lamay-Loge. Die Logen wurden dann 1937 verboten. Da gab es einen Himmler-Erlass. Die Logen durften nicht mehr weiter existieren. Also die Mannheimer Loge war mit dem Jahr 1937 dann ausgelöscht, wie alle anderen jüdischen Logen. Und das Haus, das ist dann im Zuge der Arisierung an die Stadt Mannheim gekommen.
Und heute ist der Engelhorn da drin.
Und heute ist da das Museum, aber nicht mehr im Originalgebäude, sondern es ist das Nachfolgegebäude. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört, dann durch einen Neubau ersetzt, ein Wohngebäude. Und dort ist vor, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahren ein Museum eröffnet.
Das Traudel-Engelhorn-Museum, ne? Ja, genau. Das Traudel-Engelhorn, das ist ein Stiftungsmuseum.
Genau.
Vielleicht machen wir jetzt auch gleich den Sprung nach 38, die Pogromnacht. Schlimm in Mannheim, schlimm in Frankfurt, denke ich. Danach haben ja sehr viele Menschen, jüdische Menschen, die Stadt oder die beiden Städte verlassen, oder?
Na gut. Wenn sie es konnten, wenn sie die Möglichkeiten hatten, ganz wenig. Es hat einige gegeben, die konnten sich retten. Wobei ich, wissen Sie, man sagt immer retten. Ich möchte, die haben sich vielleicht, ist es einigen gelungen, sich für sich zu retten, aber mental waren viele von diesen Leuten total gebrochen. Weil man denkt immer, der hat sich gerettet. Ja, einigen ist es im Ausland gelungen, zurechtzukommen, aber vielen ist es eben auch nicht gelungen. Und die sind da jämmerlich auch verstorben. Oder
vorher sind die Leute geflohen, die es finanzieren konnten.
Ja. Naja gut, ich meine, es ging, Frau Lennartz, es ging nicht nur ausschließlich ums Geld, sondern du musstest natürlich auch Verwandte woanders haben. Wenn du Verwandte in Amerika hattest oder in Palästina, dann konnte man versuchen, die Leute rüberzubringen, ja. Die deutschen Juden haben ja nicht geglaubt, dass ihnen sowas passieren wird.
Ja, aber man muss ja auch sehen, die haben große Verdienste in der Stadt gehabt, in Mannheim anerkannt, ja.
Aber,
und dann auf einmal sowas, dass sie auf einmal praktisch überhaupt keine Unterstützung mehr haben in der Zivilgesellschaft.
Das ist ja, was ich sage. Ne? Wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen ein Beispiel nennen, was mir sehr am Herzen liegt. Und es betrifft unseren Gymnasialprofessor Moritz Werner. Und zwar hat er unterrichtet am berühmten Frankfurter Lessing-Gymnasium und hat Fächer gegeben, Deutsch, Französisch, glaube auch Latein. Und weil er sehr beliebt in der Schule, er war, glaube ich, fast 20 Jahre am Lessing-Gymnasium, 1932 hat der Oberbürgermeister und die Stadt ihm die Goethe-Plakette verliehen, 1932 für seine Leistungen für die Schule. Und ein Jahr später hat man demselben Professor, als die Nazis dann offiziell in die Macht kamen, den Zugang zum Goethe-Institut verweigert, obwohl er natürlich der Iran ausgegangen ist. Der hat sich mit seiner Frau tatsächlich nach New York retten können und war aber fertig, hatte also praktisch kein Vermögen mehr, gar nichts. Sie hatte also so einen Mann mit so einem Wissen. Und dann hat man ihn engagiert, wahrscheinlich nur aus Mitleid, an einer jüdischen Religionsschule, wo man eigentlich die Schüler nur Jiddisch sprachen, also eine Sprache, die er gar nicht kannte, ja. Und da ist er dann in großer Armut und leider kurze Zeit später verstorben. Also ich will Ihnen nur ein kurzes Beispiel geben, was die Menschen durchgemacht haben, die sich gerettet haben. Ob das für die eine Rettung war.
Aber viele sind halt dann doch ermordet worden?
Ganz viele sind ermordet worden, der überwiegende Großteil und auf ganz schreckliche Weise. Und Sie müssen ja wissen, die Deutschen haben ja nachgeforscht, 8 Generationen, ob da Juden waren. Wir hatten zum Beispiel eine Familie von Weinberg, diese waren Juden. Denen gehörte halb Frankfurt, das waren die Besitzer von Kassellerwerken, ja. Eine der reichsten Männer Deutschlands. Und der war deutsch-national. Der hat Hitler unterstützt. Da gibt es Bilder von dem, die Deutsch, also unfassbar. Und den haben sie dann nach Theresienstadt geschickt. Mit seinen ganzen Beziehungen konnte er alles nichts machen. Und der ist ja dann dort ermordet worden. Ja.
Hier in Mannheim gibt es ja die Geschichte auch von der Frau Hecht, die ja den begehrtesten Salon führte, auch in Mannheim wohl, wo jeder gerne eingeladen worden wäre. Und die dann aber wirklich noch mit über 80, ne, ist die ja noch auf den Zug nach Gürs gesetzt worden, ist auf dem Weg gestorben dann.
Ja, ja. Also solche Beispiele gibt es leider sehr, sehr viele in Mannheim. Auch gerade die älteren Leute, die ja 1940 deportiert wurden. Und ich hätte ein anderes Beispiel einer Überlebenden, Else Biram, das war eine Soziologin, die war auch Mitglied des Frauenbundes, der August-Lamay-Loge. Sie war auch in der Frauenbewegung tätig gewesen, sehr engagiert, hat viel veröffentlicht über Bildungschancen zu Frauen und vieles andere und hat dann, konnte 1933 schon emigrieren. Sie ist nach Haifa gegangen und hat da ihr soziales Engagement und ihr wissenschaftliches Engagement weitergeführt, sehr erfolgreich. Also die ist auch in Israel bekannt geworden.
Wenigstens eine von der sagen können, das hat dann doch noch irgendwie geklappt für sie. Okay. Aber jetzt noch mal kurz, es war ja ungefähr so, dass die Hälfte der Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung in Mannheim es irgendwie geschafft hat und das waren ja 6.000 in Mannheim und 3.000 so ungefähr sind ja ermordet worden.
Das ist ein ganz spezielles Kapitel. Wie viele umgekommen sind, da sind, glaube ich, noch
zu viele unterschiedliche Zahlen.
Die Forschung ist da noch nicht so weit, dass man da eine ganz eindeutige Zahl
hat. Ja, gut, es ist so, ich werde Ihnen etwas sagen. Wir sind ja daran, jetzt das aufzuarbeiten. Wir haben ja Professor Ralf Roth, der hat zum Beispiel jetzt gecheckt die ganzen Devisenstellen. Und die Nazis haben ja, wie Sie wissen, alles genau aufgeführt. Diese Devisenstellen war ja nichts anderes, als dass die Steuerverwaltung geprüft hat, wie viel Geld hat jeder Jude auf dem Konto. Für Frankfurt waren es 30.000 Menschen, Frankfurt und Umgebung. Und die haben ja alles beschlagnahmt. Und wenn sie jetzt zum Beispiel Geld brauchten für ihren Vater, für ihren Onkel, für irgendwas, mussten sie immer alles erbitten und erbetteln. Ja? Und also ich muss Ihnen sagen, dass das war ja nicht nur die größte Vernichtungsmaschine, sondern was man geraubt hat, ist ja Wahnsinn. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen, worüber wir bis jetzt nicht gesprochen haben, aber was mir wichtig ist, nochmal zu sagen. Diese Logenheime, von denen wir jetzt gesprochen haben, die Häuser, Immobilien waren ja Vermögen wert. Eschersheimer Landstraße, 5.000 Quadratmeter in Eschersheimer Landstraße, mit den ganzen Gebäuden im Inventar, das war ein Millionenwert. Und die hatten ja nicht nur dieses Gebäude, sie hatten ja auch für die ganzen anderen sozialen Sachen, hatten die auch Gebäude. Und das war auch bundesweit.
Alles wurde requiriert,
die haben es gestohlen.
Also es wurden ja auch die Bankguthaben der Logen wurden
sicher.
Ja auch
die Häuser. Ne?
Und dazu kommt dann jetzt, dass ganz viele Museen, auch städtische Museen, bekannte städtische Museen und auch die UBs ist ein ganz wichtiger Punkt, haben unheimlich viel Material bei sich, noch die den Logen gehört haben und wissen gar nicht, wer die Loge überhaupt ist.
Ah.
Das ist eigentlich ein Schwerpunkt unserer Arbeit heutzutage, weil deswegen haben wir das ja auch gemacht, damit die Loge endlich mal ein Gesicht bekommt, weil viele, das müssen Sie sich mal vorstellen, ich meine, der jüdische Orden, der Ibret, was die hier in Deutschland geleistet haben, und es haben sich dann im Krieg ja nur 5, 6 gegründet. Jetzt müssen Sie wissen, dass Frankfurt war ja nicht die einzige Großstadt. Wenn Sie jetzt gucken, in Berlin, in Hannover, in Hamburg, die hatten alle gigantische eigene Logenheime und ganz viele andere Immobilien und ganz viel Inventar. Und das meiste Inventar, das sie hatten, war natürlich Bücher. Und ich muss Ihnen sagen, das ist heute auch noch ein großes Problem, Frau Lennertz. Wir haben sehr guten Kontakt zu manchen UBs. Die sind sehr freundlich und nett und kooperieren wunderbar. Aber es gibt auch andere, die sich weigern, weil sie halt Angst haben, wenn sie irgendwas rausgeben müssten, dann kämen noch mehr hinterher.
Ja, früher gab es 100 Bnei Brit-Logen. Dann kam die Nazi-Zeit.
Richtig.
Die wurden ja alle verboten, enteignet. Und nach dem Krieg, jetzt also heutzutage, gibt es gerade mal 5. Eine davon ist in Frankfurt. Und da sind Sie ja der Vorsitzende. Genau. In anderen Städten ist es nicht gelungen. Warum in Mannheim nicht?
Also in Mannheim ist es nicht gelungen. Da war die Gemeinde auch zu klein dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man einfach sehen. Da hat die Kapazität, hat da einfach gefehlt. Die hatten natürlich auch ganz, ganz viele Sorgen und Dinge, die sie regeln mussten hier, als hier die jüdische Gemeinde neu gegründet wurde, von einer vielleicht gerade einer Handvoll von Personen, die sich wieder zusammengefunden haben und dann langsam eine Gemeinde aufgebaut haben.
Frankfurt hatte dann ein paar Menschen mehr.
Es war am Anfang auch nicht so viele. Ja. Mittlerweile sind wir jetzt 140.
Das hat bis 1961
gedauert. Ja, das hat ja gedauert. Ja, aber du musst ja mindestens 25 Leute haben, um den Status der Loge zu haben. Und da ist heute noch in München gibt es eine, in Berlin, in Düsseldorf und in Frankfurt halt. Die vier gibt es heute
noch. Genau, ich denke, die haben immer noch die gleichen Ziele und halten die Tradition aufrecht. Ja,
absolut, das ist genau
gleich.
Und sind
jetzt gemischte Logen, Frauen und Männer.
Die vier sind alle gemischt, genau.
Und weltweit, wie sieht es weltweit aus?
Na, weltweit hast du, das kann ich Ihnen sagen, du hast natürlich noch viele Logen in den USA, in Kanada, in Süd- und Mittelamerika. Es sind ja viele Juden auch nach Südamerika geflüchtet. Es gibt auch 93 Logen heute noch in Israel.
Okay, interessant. Jetzt aber denke ich, dass man sich noch viel mehr informieren kann in der Ausstellung, die ja sehr bald eröffnet wird. Richtig. Und zwar am 14. Mai. Die Ausstellung beginnt am 14. Mai und endet am 22. Juni. Ja, ein Segen für die Menschheit, der jüdische Ort B'nai B'rith und die August-Lamer-Loge in Mannheim ist der Titel der Ausstellung. Was kann man da sehen oder lesen?
Also es ist eine Roll-Up-Ausstellung. Sehr hochwertig gestaltete Roll-Ups, auf denen in Wort und Bild die Geschichte der Frankfurter Logen und der Mannheimer Loge nachvollzogen werden kann. Wir haben ja heute eine Fülle von Themen angesprochen und die beiden Bücher, eines über die Mannheimer Loge, eines über die drei Frankfurter Logen, die sind ja noch sehr viel umfangreicher. Die Ausstellung selber, die konzentriert sich auf einzelne Themenbereiche, also auf wohltätige Aktionen der Logen, auf die Geschichte der Logen, Gründungsgeschichte, auf einzelne Persönlichkeiten in den Logen.
Frauenbewegung.
Also die Ausstellung gibt da einen sehr, sehr guten Überblick und wir empfehlen wirklich die Publikationen, die von der B'nai B'rith Loge Schönstedt e.V. herausgegeben wurde.
Das ist ja auch was Besonderes, ne? Steckt da viel Forschung drin in den drei Büchern, die Sie eben erwähnt haben. Die Bücher gehen um die Logen in Frankfurt, um die Logen in Mannheim.
Und es gibt inzwischen auch ein drittes Buch über die Loge in Nürnberg. Und wir sollten da auch die Autoren erwähnen. Autorin über die Frankfurter Logen hat die Dr. Birgit Seemann geschrieben, geforscht und geschrieben. Über die Mannheimer Loge Dr. Edgar Bönisch. Und die Nürnberger Loge.
Das hat auch die Birgit gemacht, die Frau Seemann.
Ja, ergänzend kann ich noch sagen, dass es auch ein Begleitprogramm zu der Ausstellung gibt.
Auf jeden Fall ein dickes Programm, eine interessante Ausstellung und ich denke, man wird da auch einen sehr guten Überblick oder Einblick bekommen in jüdisches Leben in Mannheim und auch in Frankfurt insgesamt. Gut. Lohnt sich auf jeden Fall hinzukommen, auch zu den einzelnen Veranstaltungen.
Genau.
Das war unser Podcast Geschichten aus dem Bunker, unser Thema jüdische Logen in Frankfurt und Mannheim. Vielen Dank an Andrea Schenk vom Archivum und Ralf Hoffmann, dem Vorsitzenden der Frankfurter B'nai B'rith Schönstedt Loge. Vielen Dank, mein Name ist Annette Lennartz.
Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.